Mit großen Schritten Richtung 50 Millionen Euro AAA. Pliant ist sicherlich eines der am schnellsten wachsenden Softwareunternehmen im Fintech-Bereich in Europa. Und ich habe die Freude, heute mit Malte Rau, Co-Founder und CEO, darüber zu sprechen, wie dieses Wachstum möglich ist. Zwei Themen, die wir uns im Detail angucken, sind strategische Partnerschaften und Internationalisierung. Und Malte gibt uns Einblicke, wie sie es geschafft haben, in sehr, sehr frühen Jahren eine Tier-1-Bank wie die Commerzbank als strategischen Partner zu gewinnen, wie er es geschafft hat, die Kopfschmerzen eines mehrjährigen Vertriebszyklus zu überstehen, wie er seine Investoren überzeugen konnte, in dieses Thema zu investieren, wie er heute diese sehr, sehr starke Partnerschaft nutzt, um Wachstum in Dach zu treiben und wie er einen Partner operativ incentiviert und auch wie er mit ihm interagiert. Darüber sprechen wir genauso wie über die Expansion nach UK. Pliant ist schon in über 20 Märkten in Europa unterwegs, aber UK als einer der wichtigsten Kartenmärkte der Welt ist dann doch nochmal eine andere Liga. Malte gibt uns Einblicke, wie sie über Internationalisierung nachdenken, wie sie einen Markteintritt vorbereiten, welche Ressourcen man benötigt und welches Playbook er empfiehlt, um in einem Markt wie UK erfolgreich zu sein. Alles das gibt's in den nächsten 45 Minuten mit Malte von Pliant und mit mir, Julius Göhner. Let's go!
Artist on Air, der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst.
Guten Morgen, lieber Malte, hallo.
Guten Morgen.
Freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Letztes Mal haben wir uns auf dem Spielplatz gesehen, heute hier im Podcast und wir sprechen über Pliant.
Genau, ja, leicht anderes Umfeld, aber ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, vielen Dank, dass du vorbeigekommen bist. Wir sind ja hier, haben ja meistens einen totalen B2B-SaaS- und AI-Fokus. Jetzt habt ihr mit Pliant wahrscheinlich ein bisschen Mischmodell aus transaktional und SaaS. Bin sehr gespannt von dir zu hören, warum. Aber lass uns doch erstmal direkt in Pliant einsteigen. Was genau macht ihr? Wer sind eure Zielkunden heute und welchen Pay löst ihr für die?
Sehr gerne. Also erstmal grundsätzlich, Pliant ist eine B2B-Kartenplattform. Das heißt, wir haben uns darauf spezialisiert, gerade das Verwalten von Karten einfach zu machen und dann in möglichst viele angrenzende Systeme diese Daten zu teilen, die aus so Transaktionen entstehen. Es gibt natürlich einige Anbieter im Markt, die sich darauf spezialisieren, Karte zu kombinieren mit sehr viel Software. Wir bauen auch viel Software, aber wir sind eher, würde ich sagen, ein Infrastrukturanbieter. Das heißt also, wir selber bieten unsere Plattform direkt an sehr hoch, ich würde mal sagen, hochvolumige Kunden in Bereichen. Das heißt also, unsere größten Kunden geben ja zweistellige Millionenbeträge im Monat über Karten aus. Und dann haben wir zusätzlich noch Infrastruktur-Verticals, wo wir Softwareanbietern ermöglichen, Karten zu vergeben, die selber Software, zum Beispiel im Reisekostenbereich in Deutschland Circular oder Accounts Payable, wie Candice vergeben. Und dann im dritten machen wir noch Infrastruktur für Banken. Das heißt also zum Beispiel machen die die Kartenlösung für Commerzbank im SME und Enterprise-Segment als Beispiel.
Um das vielleicht einmal ganz klarzustellen, wenn du über Karten sprichst, Malte, dann reden wir wahrscheinlich über Kreditkarten, über Debitkarten, also wirklich Karten im Finanzbereich, jetzt weniger im Telefon.
Genau. Genau. Also es gibt für und auch nur im Businessbereich. Das heißt also Kreditkarten, bei uns gibt es auch eine Kreditlinie dazu. Das heißt also nicht nur Debit, das bringt sehr viel mehr Flexibilität auch bei der reinen Nutzung. Das heißt, man muss sich immer schauen, dass Geld auf der Karte ist. Aber das ist genau unser Tagesgeschäft.
Jetzt hast du gesagt, okay, Definitionskriterium für eure ICPs ist ein sehr großes Transaktionsvolumen auf diesen Karten. Ich nehme an, ihr habt wahrscheinlich trotzdem im Go-to-Market bestimmte Verticals erstmal fokussiert, weil es sonst im Messaging wahrscheinlich auch nicht so einfach wird. Gibt es bestimmte Verticals, wo ihr richtig stark seid oder mit denen ihr angefangen habt? Gibt es Verticals, die ihr aktuell vielleicht trotz hoher Transaktionsvolumen nicht macht?
Genau, also man muss immer sagen, wir sind so dem Rational gefolgt, wer gibt für mehr Geld aus als nur für sich selbst? Das klingt vielleicht jetzt nicht so ganz intuitiv, aber wenn man jetzt drüber nachdenkt, zum Beispiel Marketingagenturen haben am Anfang viel gemacht, das heißt, eine Marketingagentur kauft Marketing für mehrere Kunden ein. So kommen wir halt auch auf andere Verticals. Also wir arbeiten zum Beispiel mit Plattformen wie flüge.de, wo auch am Ende Flug nicht nur für natürlich Mitarbeiter der Plattform gekauft werden. Und das haben wir mal sehr gut gemacht. Ich glaube, da gibt es aber auch viele Themen. Also wir müssen immer regulatorisch natürlich sagen, dass man auch schnell mal in Graubereiche kommt. Das heißt, da halten wir uns sehr weit von vorn fern, weil wir ja mit Tier-1-Banken auch viel arbeiten. Aber da muss man immer aufpassen, wenn jemand was günstig einkauft und schnell wieder weiterverkauft, dann gibt es viel Volumen. Aber da gibt es sicherlich so die ein oder anderen Großkunden, die wir dann abgelehnt haben, weil wir uns nicht sicher waren, was das eigentliche Geschäftsmodell dahinter waren. Und das machen wir jetzt aktuell sehr viel. Also immer zu schauen, wer hat diese Multiplikatoreneffekte. Und dann gibt es aber für uns noch Massenmarkt. Das heißt, alles, was so, sag ich mal, wirklich die Breite, der Durchschnitt ist, wo wir dann über Partner gehen, wo wir keinen direkten Vertrieb machen. Darüber referieren wir ja auch so ein bisschen auf der Artist, weil das, denke ich, auch nochmal eine Kunst für sich ist, aber damit sehr viel effizienter und wir quasi, also unsere Google-Budgets sind minimal. Wir geben irgendwie 10.000, 15.000 Euro im Monat aus, haben aber dafür ja sehr viele neue Kunden jeden Monat, weil wir eben so einen hybriden Ansatz gehen. Ja.
Das würde ich einmal direkt parken, aber gerne gleich nochmal drauf zurückkommen. Warte, vielleicht vorab für unsere ZuhörerInnen, wo steht ihr aktuell? Wie groß seid ihr? Kannst du uns ein paar Indikatoren geben, die Investoren vielleicht auch erlauben, die ihr so oder so teilt? Also gib uns vielleicht mal ein paar Zahlen zu GMV, zu Mitarbeitenden. Was darfst du erzählen?
Genau, also fangen wir mit der einfachsten an. Wir sind bald ungefähr 250 Mitarbeiter in 31 Märkten, haben jetzt aber auch unsere ersten Hires gemacht in den USA. Aber ja, ich glaube, es wurde zwischenzeitlich mal irgendwas geleakt, wo wir stehen. Ich glaube, es war irgendwas zwischen 20 und 30 Millionen ARR vielleicht. Da sind wir auch ordentlich drüber hinaus. Also wir haben uns jetzt mehr als verdoppelt die letzten 2 Jahre und jetzt sind wir auch noch dieses Jahr auf dem Track, uns nochmal zu verdoppeln. Das heißt also, ja, vielleicht schaffen wir nächstes Jahr die 100 Millionen, who knows? Aber das wäre natürlich cool.
Starke Leistung und extrem starkes Wachstum. Aber lass uns vielleicht einmal noch diesen Umsatz, den ihr habt, auseinandernehmen. Weil wir hatten vorhin schon gesagt, okay, ein Teil ist sicherlich transaktional, ein Teil ist vielleicht wirklich klassisch ARR. Kannst du uns einmal mitnehmen, wie sehen eure unterschiedlichen Monetarisierungsstreams in eurem Modell aus?
Genau, also es gibt quasi für uns 3 wesentliche. Das eine ist die Interchange-Fee, das ist ganz einfach die Fee, die anfällt, wenn jemand eine Karte nutzt. Das heißt also, es wird ja vom Verkäufer, also vom Merchant getragen. Das heißt, auch wenn du irgendwie um die Ecke einen Kaffee kaufst, dann muss ja derjenige, der die Karte akzeptiert, immer eine Fee abführen. Das ist im Business-Bereich meistens fast 2% im Schnitt. Das heißt also relativ signifikant, das ist nicht reguliert wie im B2C-Bereich. Das heißt, da haben wir natürlich eine sehr schöne Umsatzquelle. Also wenn du Kunden hast, die dann, keine Ahnung, 100 Millionen im Jahr ausgeben, dann kannst du rausrechnen, dass so ein Kunde dir halt 2 Millionen, wie auch immer, ARR, ne? Das ist, glaube ich, deine Diskussion, wo du darauf hinaus willst. Dann haben wir noch FX-Fees. Das ist dann natürlich, wenn du die Karte im Ausland einsetzt, da ist auch so ein bisschen bei. Und dann haben wir noch Softwareumsätze, die insbesondere von kleineren Kunden, aber insbesondere auch von Partnern kommen. Das heißt, da, wo wir Infrastruktur anbieten, da haben wir Software-Einnahmen, weil wir auch durchaus dann Komponenten mit anbieten, die nicht oder über die Payment Rails hinausgehen. Und genau, der Mix, da ist immer noch der Großteil garantiert die Interchange-Fee, weil wenn man drüber nachdenkt, du kannst einen Einzelkunden haben, der dir 2 Millionen Umsatz bringt im Jahr, dann ist es schwer, quasi anderen Leuten so viel SaaS-Fees zu belasten, dass die proportional mitwachsen. Aber wir reichen oder wachsen in allen Bereichen. Natürlich sind die Margenprofile spannender auf den Bereichen, wo man Software hat, als denen, wo man sehr hohe Interchange-Revenues hat, weil man da auch Cashbacks und Kickbacks anbietet, um große Volumina anzuziehen. Genau, aber das sind die 3 wesentlichen und ja.
Und du sagst schon, wie man jetzt Interchange-Fees definiert, das ist wahrscheinlich eine Frage, die insbesondere InvestorInnen interessiert. Ich nehme an, dass eine Kartennutzung schon sehr regelmäßig und wiederkehrend ist, natürlich nicht in der Höhe. Aber
bei uns heißt es auf jeden Fall ARR.
Ist schon sehr recurring, ne? Und ich glaube, in anderen SaaS-Modellen würde man wahrscheinlich von Usage-Based Pricing dann sprechen. Ja. Auf jeden Fall war super spannend. Vielleicht eine Anschlussfrage. Du hast selber vorhin schon gesagt, Malte, es ist ein sehr kompetitiver Markt und es gibt unterschiedliche Player, die sicherlich vielen auch bekannt sind, die zuhören. Was ist so euer größtes Differenzierungskriterium zu einem Moss oder anderen, die auch sehr, sehr präsent im Ökosystem sind?
Ja, das eine ist halt, dass wir uns auf diese Großkunden spezialisieren, die einfach sehr hohe Volumen haben. Das heißt, unsere Endkunden benutzen auch Schnittstellen. Das heißt, wir werden nicht nur durch Frontend konsumiert, sage ich mal. Das heißt, da nehmen wir als Hauptkonkurrenz eigentlich R Plus und Amex wahr, also so wirklich die Oldschool-Anbieter. Und dann auf der anderen Seite machen wir ja Infrastruktur. Das bedeutet, eigentlich können wir ja auch einen MOS powern oder einen Circular, einen Candice. Das heißt also, ein Candice konkurriert dann durchaus mit einem MOS. ist aber auf unserer Infrastruktur. Das heißt, wir helfen denen dann im Hintergrund einfach, sag ich mal, dieses Modul, was durchaus spannend auch für die im Umsatz natürlich ist, einfach anzubieten, anstelle, dass jeder sehr viel Geld aufnehmen muss, um sowas selber nachzubauen. Und deswegen sind wir da viel mehr Infrastruktur und treffen auch nie direkt irgendwie einen MOS oder einen Pleo oder ähnliches an.
Und dieses Infrastrukturplay habt ihr in einer Partnerschaft meines Wissens mit der Commerzbank auch sehr, sehr gut gespielt. Malte, vielleicht gibst du uns ein paar Details dazu. Du hast vorhin schon selbst gesagt, Partnerschaften sind für euch ein extrem wichtiger und starker Kanal für die weitere Skalierung. Und ich glaube, eine Bank wie eine Commerzbank, die sicherlich in Deutschland zu den Big Three, Big Four zählt, zu gewinnen, auch in so einer immer noch sehr frühen Phase, wo ihr seid, zumindest aus deren Perspektive, ist sicherlich nicht einfach. Hol es doch mal ab, so ein bisschen zu dieser strategischen Partnerschaft.
Ja, ich glaube, man muss halt so ein bisschen schauen. So ganz am Anfang haben wir halt diese Hypothesen aufgestellt, dass wir glauben, dass der Markt in dem Bereich, wo jetzt auch ein Pleo und so ähnliche Anbieter spielen, durchaus dominiert werden kann, eher von den Spezialisten. Das heißt also genau die Leute, die so Vertical SaaS machen und sagen, ich regel das Thema Reisekosten in Deutschland für 10 bis 200 Mitarbeiter oder in Spanien für irgendwie die Industrie, Construction oder irgendwelche Geschichten. Und auf der anderen Seite auch, dass also CFOs nicht morgens aufwachen und sagen, was ist die beste neue Karte und so. Ich habe eine gute Relationship mit irgendwie meiner Bank. Das heißt, dass man auch eben die Technologie in die Bank tragen muss, in Anführungszeichen, um wirklich maximal Unternehmenskunden zu helfen, Karten zu nutzen, die im Payment-Bereich sehr viel Vereinfachung bieten, auch wenn viele noch denken, das ist eigentlich ein Horror, sowas einzusetzen. Und deswegen haben wir von Anfang an gesagt, wir sprechen auch mit Banken. Es ist nicht ein Must-Have. Ja. Wir wissen es lange Zeitzyken. Es gibt auch, also wir arbeiten noch mit der BBVA, also es ist eine zweite Tier-1-Bank in Europa. Wir haben noch eine weitere, die noch nicht publik ist, aber da wird es auch demnächst ein paar Nachrichten zu geben und auch mit anderen noch in Anbahnung. Und da ist es so, dass du teilweise 3 Jahre Sales-Zyklen hast oder vielleicht 4. Dann gibt es vielleicht mal ein AFP, dann bist du glücklich. Dann geht es meistens ein bisschen schneller, aber auch die dauern ein halbes Jahr. Und da ist es so, dass du ja am Ende brauchst halt ein Jahr mehr als Neins, aber du kriegst schon viele Neins auf dem Weg dahin, auch von deinen Investoren und sag, verschwende nicht deine Zeit. Und da waren wir jetzt natürlich glücklich, weil dann ist halt so, wenn du einen so einen, sag mal, Platzhirsch hast, dann hast du einen Referenzkunden und kannst halt viel einfacher auch mit weiteren Banken sprechen. Und so teilt sich der Markt dann auf. Da sind die anderen Banken dann risikoavers und wollen natürlich auch sehen, dass du schon mit jemand anderem sowas gemacht hast. Und da sind wir jetzt in einer sehr guten Position und machen da wirklich vom SME-Bereich bis zum Enterprise-Bereich, also selbst Kunden wie Deutsche Telekom, kommt man dann daran. Da kommen dann auch am Ende die eigenen kleinen Softwarebuden und sowas selber nicht mehr ran. Ne? Dieses super, super Enterprise-Segment, da kommst du dann auch nur mit Hilfe von den ganz großen Banken rein. Ne?
Und vielleicht für mich zum Verständnis, Malte, als Value Proposition für die Bank ist wahrscheinlich dieser infrastrukturelle Part der wesentliche, oder? Also ihr bietet denen eine Infrastruktur, auf der die relativ schnell und einfach neue Produkte ihrem großen Kundenportfolio zugänglich machen können.
Genau. Und in dem Fall, Infrastruktur bedeutet aber auch insbesondere Frontend, das heißt also mobile Apps, Web-Applikation. Das ist darunter dann die Infrastruktur. Was uns flexibel macht, ist, wir können selber Lizenzen mitbringen, wir können aber auch die Banklizenzen machen. Und dadurch, also jetzt eine Commerzbank, es hat nur 3 Monate gedauert, bis wir voll das Produkt live hatten. Sowas dauert sonst Jahre, wenn sie es selber bauen würden. Und Banken sind ja nicht unbedingt immer dafür berühmt, dass sie sexy Produkte bauen. Und das können wir denen quasi so als Speedboat an die Seite stellen und dann eben auch lernen am Endkunden, anstelle halt, na, ich sag mal, wenn ich jetzt als Founder zu einer Bank gehe und sage, das ist die Vision für eine digitale Karte, dann müssen sie ja auch mir glauben. Und hier können wir halt sagen, wir stellen es euch einfach auf den Hof, guckt doch mal, ob der Kunde es will. Und dann sehen sie meistens, der Kunde will es. Und sie steigern sogar den Umsatz pro Kunde. Und dann dauert das auch immer noch, aber Stück für Stück macht man da große Fortschritte. Ja.
Jetzt ist so meine Erfahrung, Martin, ich habe selber bei McKinsey mal Banken und Versicherungen beraten, dass die immer auf sehr, sehr alten Legacy-Systemen sitzen, aber denen auch aus Datenschutzgründen und Datensilos immer extrem wichtig war, dass man auf ihren Systemen arbeitet. Jetzt klingt es bei dir so, hey, wir stellen da eine Lösung auf dem Hof, dass ihr schon diese Geschwindigkeit erzielt aufgrund von einer hohen Autonomie eurer Lösung. Wie passt das zusammen? Wie habt ihr es geschafft, sozusagen diese damals vielleicht, ist auch schon 10 Jahre her, ne, diese damals vorhandenen Monolithen im Sales-Prozess halt auszustechen?
Ja, ich glaube, das, was uns da besonders macht, ist, dass wir jederzeit migrieren können. Das heißt, wir können es komplett auf den Hof stellen, aber die Bank hat nicht Angst, dass, wenn es wichtiger wird für sie als Geschäftszweig, dass wir das quasi immer so weiter betreiben müssen. Und das, was ich vorhin so leicht angemerkt habe, ist eben, dass wir auch die Konten der Bank anschließen können, wann auch immer im Lebenszyklus des Projektes. Und das macht uns da besonders, weil wir auch nicht den Leuten anzeigen, okay, wir locken euch hier einmal ein und dann bist du super abhängig von uns, sondern wir sind fein, wenn die Bank die Lizenz bringt, wir sind fein, wenn die Bank die Bilanz mitbringt, auch wenn wir am Anfang das alles selber hinstellen. Und da unterschiedlich andere Banken haben wir direkt eine viel tiefere Integration im Schritt Tag 1 gehabt.
Ja. Jetzt ist natürlich so ein bestehendes Kundenportfolio von am Markt etablierten großen Banken für jeden Startup-Founder, für jedes Startup-Founder natürlich super spannend. Ja? Und wie du gesagt hast, der Vertriebsprozess wahrscheinlich schon eine Challenge an sich. Wie kann ich mir so ein Rollout vorstellen, Malte? Also ich vermute, dass die Bank jetzt nicht sofort 100% ihrer B2B-Kunden mit einer E-Mail über euch informiert, sondern dass das ein extrem iterativer Prozess ist über unterschiedliche Stufen. Vielleicht kannst du es einmal mitnehmen, wie lief so der Prozess nach der Unterschrift des Vertrags bis Rollout ab und wo ist der Rollout heute?
Ja, genau, also erstmal, wie gesagt, man redet so 3 Jahre miteinander. Mittlerweile sind wir da auch ein bisschen schneller geworden. Dann haben wir uns quasi geeinigt, unterschrieben. Dann haben wir in 3 Monaten das Produkt gebaut und dann war erstmal so, oh, ihr seid jetzt ja schon fertig. Das war die erste Reaktion. Und dann haben wir tatsächlich noch 6 bis 9 Monate damit verbracht, erstmal Sales zu schulen. Das darf man gar nicht unterschätzen, weil wenn man oder viele Infrastrukturanbieter oder auch Leute, die Software gehen, die sagen einfach nur, hier ist jetzt die Software, hab Spaß und wir sind dann wirklich von Region zu Region, haben Trainings gemacht, den Leuten, was sind Einwandbehandlungen, wann, wie fängt man überhaupt die Konversation über Karten an, all diese Themen. Das heißt also, das hat auch mal sehr lange gedauert, bis wir zum Sales-Zeitpunkt gekommen sind. Und dann muss man Aktionen planen, wie macht man das Marketing. Da haben wir dann quasi auch wirklich beratend beiseite gestanden. Was sind Flyer, was für Varianten, wie schreibt man den Kunden an und solche Geschichten. Und das dauert dann auch. Dann musst du gucken, dass du halt auch einzelne Erfolgserlebnisse erzeugen kannst bei den Mitarbeitern der Bank, damit sie dann halt auch so, sag ich mal, zu Champions werden. Dann ist jetzt auch schon so ein gutes Jahr verlaufen. Und jetzt langsam muss es halt mit so Aktionen, dann machen wir dann so Partnerschaften mit Regionen, die dann entsprechend das Produkt nochmal extra pushen. Das heißt, da ist halt sehr viel, du musst dich auch mit Mitarbeiterincentivierung auseinandersetzen. Und wichtig ist, dass du halt auch auf der anderen Seite halt einen Sponsor hast innerhalb von so einer Großbank oder auch innerhalb von anderen Unternehmen, die dann sagen, wir pushen das, wir glauben an das Produkt und nicht, auch wenn der erste Test vielleicht nicht so verlaubt und alles aus allen Nähten platzt, dass man dann trotzdem weitermacht. Das ist, glaube ich, schon sehr, sehr wichtig. Wo stehen wir jetzt? Also wir haben angefangen mit dem SME-Segment, wir haben mittlerweile auch das Ganze für das Enterprise-Segment, also wirklich die Großkunden auch mit ausgerollt. Und jetzt machen wir so ein ganz gut eingespieltes monatlichen Turnus, wo wir immer weiter Leads bearbeiten und skaliert sehr gut. Das ist jetzt aber auch nicht so, dass man sagt, okay, oder die Erwartung, wir haben so ein paar Minimumkriterien festgelegt, einfach, dass wir jetzt auch nicht irgendwie die alle Leute, die nur 100 Euro ausgeben, die sind dann jetzt auch nicht super spannend, sondern schon Leute, die ein bisschen mehr Ausgaben auf den Karten haben. Und da sind wir jetzt sehr zufrieden und hoffen, dass wir jetzt unsere ehrgeizigen Ziele für dieses Jahr auch erreichen.
An welchem Punkt der wirklichen Kunden-Journey, also von wirklich demjenigen, der am Ende euer Produkt nutzt, geht dann der Kontakt über von dem Partner der Commerzbank an euch in den Vertrieb?
Genau, also das sind alles bestehende Kunden von der Commerzbank. Also es ist nicht so, dass wir irgendwie gemeinsam auf Neukundenakquise aktuell gehen. Das kann durchaus in der Zukunft natürlich nochmal eine Rolle spielen. Und es ist so, dass der Kundenberater erst das beim Kunden platziert und dann, wenn der Kunde Interesse hat, dann uns weiterleitet.
Und also ich glaube, es gibt verschiedene Dimensionen, warum das für eine Bank wie eine Commerzbank spannend ist. Ja, Innovationscharakter hat es sicherlich, technologisch ist es sicherlich, was auch am Markt gefordert wird, aber ich vermute, es gibt auch eine monetäre Komponente, die an die Commerzbank geht. Wie ist so ein Deal strukturiert? Bekommen die einfach ein Rev-Share an den Interchange-Fees oder wie habt ihr es strukturiert, wenn du drüber reden darfst?
Genau, also das ist wahrscheinlich kein Geheimnis, dass es da Anteile am Umsatz gibt, genau. Aber das Spannende für eine Bank ist durchaus auch, dass wir ja effektiv dann auch anfangen, Software mitzuverkaufen. Das heißt also auch, eine Zahlungsbereitschaft ist, also auch wenn du die anderen anguckst, wenn jemand so eine Pleo gibt, dann ist ja auch eine Zahlungsbereitschaft da, irgendwie 5 Euro für die Software, sag ich mal, im Monat pro Nutzer oder sowas zu zahlen. Das heißt, das ist spannend, weil das dann durchaus, ich sag mal, Software-Revenues sind, durchaus die Kontoführungsgebühren auch übersteigen können. Ne? Also letztendlich ist rational, wie du sagst, die machen mehr Umsatz als vorher. Selbst wenn sie natürlich, häufig kommt da die Frage, ja, wir haben ja aber auch selber eine Karte. Das heißt, unser Kuchen, weil wir ja auch mitverdienen müssen, muss dann halt auch signifikant größer sein. Und da ist es halt spannend, weil in der Vergangenheit, wo du, keine Ahnung, 10 Euro für eine Karte im Jahr vielleicht genommen hast, jetzt plötzlich 60 Euro für einen Nutzer zu nehmen oder sowas, das ist durchaus ein sehr großer Uplift. Und das ist ja sehr spannend für die. Und das, was ich am Anfang gesagt habe, wir konnten das halt auch im Piloten einfach beweisen, dass die Leute dann 2, 3, 4 bis 5 Mal so viel einfach auf einer Karte ausgeben, wenn die Feature besser sind, wenn Integration in Datev und sowas da ist. Und das ist das klare Rational. Mehr Umsatz pro Kunden.
Sehr spannend. Bevor wir jetzt in das Thema Internationalisierung gehen, ein Mini-Exkurs mal in den Start von Pliant. 2020 seid ihr, glaube ich, gestartet. Und mich interessiert natürlich immer, wie kommen GründerInnen zu der Idee, die sie dann wirklich bearbeiten. Und du hast, glaube ich, in einem anderen Format mal von nervenzehrenden Erfahrungen mit traditionellen Karten gesprochen, wenn ich es richtig recherchiert habe. Erzähl doch mal kurz, was war denn dein persönlicher Painpoint mit dem Thema und wie seid ihr zum Start von Pliant gekommen?
Ich weiß nicht, welcher Podcast das war eigentlich, sage ich immer, wir haben nicht diese romantische Founding-Story, weil wir eben nicht darunter gelitten haben, sondern eher Fabian und ich so ein paar Nerds sind, die halt schon sehr hart rum analysiert haben, welche Businessmodelle einfach sehr spannende Margen haben. Also ich meine, was wir ja angeschaut haben durch unseren anderen Go-to-Market, du siehst halt Anbieter, die im Expense-Management All-in-One Financial IP-Bereich sind. Wenn du dir anschaust, dass 80% der Tech-Ressourcen da sind, in Software zu bauen, aber 80% des Revenue aus Karten kommst, dann haben wir gesagt, ja, okay, warum baut man dann nicht einfach mit viel weniger Leuten die Sachen, die 80% der Marge bringen? Und gleichzeitig war da auch durchaus Traction im Markt. Also man hat sich auch ein paar andere Modelle angeguckt, aber es war schon sehr schnell sehr klar, dass es sehr spannend ist. Das heißt, das war jetzt eher so ein analytisches Research Game als jetzt eine diese romantische Story. Ich habe auch manche Gefühle, dass manche Gründer die romantische Story im Nachhinein entwickeln, damit der Pitch besser läuft. Aber da bin ich vielleicht zu ehrlich.
Das kann durchaus sein, bei dir war es reiner Opportunismus und das Potenzial, was ihr gesehen habt und der Erfolg.
Genau. Und wir haben auch, also wir lieben die Komplexität. Ne? Wir sind ja dadurch, dass Kredit noch hinten eine Rolle spielt, ist halt Vereins ein Payment Company mit einer Lending Company. So, das ist schon, da baut man schon ein bisschen dran.
Jetzt seid ihr in Dach ja sehr, sehr erfolgreich in den letzten Jahren unterwegs gewesen, habt hohe Geldsummen, ich glaube einen 3-Stellen-Millionen-Betrag in Summe kumuliert eingesammelt und habt das Geld jetzt auch genutzt, um Internationalisierung voranzutreiben. Amado, genau. Da würde ich gerne mal mit dir ein bisschen mehr ins Detail gehen. Den Markt, also ein großer und Fokusmarkt, den ihr euch ausgesucht habt, war UK. Was ist das Rational dahinter?
Ja, ihr Lieben, ihr habt's gehört, Partnerschaften kann ein richtig, richtig starkes strategisches Mittel sein, aber es erfordert Mut und auch ein wenig Zeit und ist nicht für jedes Businessmodell geeignet. Daher an dieser Stelle ein Hinweis auf unseren aktuellen Partner REP, Revenue Excellence Partners. Wer heute im IT- und B2B-SaaS-Umfeld wachsen will, braucht mehr als ein paar gute Inbounds. Die Realität ohne aktiven Outbound bleibt viel Potenzial liegen. Gerade im deutschsprachigen Raum. Genau da setzt REP Revenue Excellence Partners an, eine SDR-as-a-Service-Agentur, die sich voll und ganz auf Cold Calling für B2B-SaaS- und IT-Unternehmen spezialisiert hat. Messbar, fokussiert und mit einem tiefen Verständnis für komplexe Produkte. REP arbeitet unter anderem zusammen mit Lanes & Planes, mit Recare, Hero Software und ShiftMove sowie vielen, vielen anderen Software-Companien aus dem Ökosystem, um deren Go-to-Market nachhaltig zu skalieren und zu verbessern, ohne zusätzlichen internen Aufwand. Das Leadership-Team von REP kommt selbst aus der SaaS-Welt, kennt die typischen Pains, testet Hypothesen direkt am Markt und baut Prozesse, die wirklich skalieren. Wer seinen Go-to-Market also aufs nächste Level bringen will, findet weitere Infos auf www.revenue-excellence.de oder direkt auf LinkedIn beim Gründer Julius Danny. Hier geht's weiter mit dem Pod.
Ja, genau, also vielleicht einen kleinen Schritt zurück. Also aktuell sind wir jetzt live in quasi Gesamteuropa. Wir haben Fokusmärkte, das heißt, wir haben Sales-Teams nicht jetzt in jedem Land, aber durchaus halt für Deutschland, Dach, Nordics, Benelux, Spanien, Frankreich, Italien. Und da ist auch unterschiedlichste Traktion, was Karten angeht. Aber Deutschland ist für uns sicherlich wichtig, auch in Österreich, aber wir reden hier auch von weniger als 40% unseres Umsatzes. Das heißt also, wir skalieren sehr gut in diesen anderen Märkten. Auch da, wo es historisch immer heißt, ja, Fintechs in Frankreich, aus Deutschland, keine Chance. Das können wir sehr gut widerlegen. Genau, das ist so das, wo wir schon sehr schnell gesehen haben. Internationalisierung ist halt sehr spannend, weil es den Funnel einfach breiter macht. Und wir haben eben durch diesen Kartenfokus, Karten sind sehr international mit ihren Rails, die funktionieren überall gleich, kann man sehr einfach internationalisieren. Es wird schwerer, wenn man viel Software drumherum baut, weil dann muss man mal verstehen, wie der Markt, wie funktioniert er, was sind die Systeme, was benutzen die für Systeme. Aber deswegen ist unser Go-to-Market da ja sehr stark auf Internationalisierung ausgelegt. Und also bis heute skalieren wir sehr gut in Europa und da war UK noch nicht dabei. Also UK ist auch etwas, was wir jetzt gerade gelauncht haben und quasi noch gar nicht zu unserer Topline bis jetzt hinzufügt an Volumen. Aber wir haben ja schon eine sehr starke Pipeline wiederum und ich glaube auch, dass in den nächsten paar Monaten kann das sogar Deutschland abhängen, theoretisch mit relativ wenigen Leuten, einfach nur, weil ist der größte Kartenmarkt in Europa ist. Und das ist, glaube ich, auch das, warum UK so spannend ist. Ich meine, warum hat man es nicht früher gemacht? Einfach durch Brexit, Regulatorik, du brauchst einfach ein komplettes Setup nochmal. Du musst es wirklich, während du eine Lizenz in Finnland damit in 30 Ländern operieren kannst und von dort aus müssen wir den gleichen Aufwand mit teureren Leuten in UK einfach nachbauen. Und wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir genug Funding haben, uns auch die Zeit dort zu nehmen. Und das Spannende ist halt einfach, also im Durchschnitt, glaube ich, in UK hat irgendwie jeder im Durchschnitt 2 Karten. Ich glaube, in Deutschland sind es eine halbe Karte oder sowas, was Kreditkarten angeht. Das heißt, die Kultur ist da sehr anders, was es angeht. Kommt auch durchaus mit Risiken. Aber dadurch erhoffen wir uns oder sehen wir auch sehr stark, dass plötzlich die tatsächliche Qualität des Produkts eine viel größere Rolle spielt. Weil wenn die Leute einfach jeden Tag eine Karte nutzen, dann merken die auch so, okay, das sind jetzt wirklich die letzten 10%, die uns so hart nerven, dass man mit einem sehr guten Produkt sehr gute Chancen hat. Das ist halt in Deutschland erstmal noch große Education und so, hey, wusstest du überhaupt, dass du Marketing mit einer Karte bezahlen kannst oder solche Geschichten. Und deswegen ist UK, glaube ich, auch sehr spannend für uns und auch durchaus ein Stepping Stone, wenn man jetzt mal das erste Mal, die sind da so ein Mindset ein bisschen mehr wie die USA und da kann man dann durchaus mal rumspielen. Aber die Konkurrenz ist auch sehr viel härter. Und das ist aber auch, also selbst wenn die UK nicht super profitabel wäre für uns, ist halt wichtig für große Kunden, dass du den Markt mit anbringst. Weil nur weil es einen Brexit gab, alle haben trotzdem noch Unternehmen da. Das ganze Jahr, alle ziehen da weg. Das stimmt einfach nicht. Es ist immer noch eine starke Ökonomie. Die Leute sind da. Jeder größere Unternehmen hat auch da noch eine Tochter. Eher mehr Business ist noch aufgemacht durch den Brexit, weil es dann auch noch eine Limited, weil es dann irgendwie Vorteile hat. Also das ist sowohl Hygienefaktor als auch, glaube ich, Opportunity. Und was halt extrem krass ist, im Fintech-Bereich, die Talentpool-Tiefe, also da ist Deutschland nichts gegen. Also es gibt auch selbst Paris und so, die auch viele Fintechs haben. Es gibt so viele Fintechs, also es gibt ja so E-Geld-Lizenzen, so Banking Light. Ich glaube, keine Ahnung, wir haben mal geguckt, in Finnland, wo wir haben, gibt es, glaube ich, 6. In UK gibt es 350 E-Geld-Lizenzen, also mehr, ich glaube, in UK kumuliert als in komplett Europa. Ne? Also das heißt, ist unfassbar, wie viel Finanztechnologie da sitzt und Leute zu hiren ist tausendmal einfacher, Qualität ist höher, relevante Erfahrung, also das ist schon cool. Das heißt, da können wir jetzt auch nochmal, das ist schon das zweitgrößte Office, wir haben jetzt bald fast 30 Leute.
Bevor wir gleich drüber reden, wie ihr den UK-Entry macht, mal dann nochmal vielleicht einmal dagegen getreten. Ja, okay, ich glaube, sehr, sehr kreditkartenaffiner oder kartenaffiner Markt sind die USA auch und vom Marktpotenzial her die USA wahrscheinlich nochmal viel spannender. Ich weiß, dass ihr Thema jetzt perspektivisch auch angeht, aber ihr habt euch trotzdem als sozusagen ersten Nicht-EU-Markt für UK und nicht für die USA gleich entschieden. Ja. Was war da das Rationale? Einfach, dass aus der Bestandskundenbasis dann sehr großer Need, wie du gerade erwähnt hast, war, dass das mit abgegolten sein muss oder was für andere Entscheidungsfaktoren haben da eine Rolle gespielt?
Genau, also für uns war es insofern spannend. Also es gibt auf der einen Seite Kunden, das ist so diese Standard-Motion, ne? Du folgst deinem Kunden ein bisschen. Das haben wir hier auch, das bis in die USA quasi hinein. Jetzt bei der UK gleichzeitig haben wir aber auch mittlerweile einfach genug Buzz gemacht, würde ich sagen, dass wir auch gemerkt haben, Leute, die unsere Infrastrukturprodukte mögen, gesagt, hey, sowas brauchen wir auch in den UK. Niemand gibt uns jetzt off the shelf einfach mal so eine B2B-Karte, sodass wir uns quasi auf unseren eigenen USP fokussieren können. Das heißt, da war schon sehr viel Traktion auch inbound von den UK in Europa. Hey, wann seid ihr hier live? Und dadurch, dass wir auch viele Kunden im Reisebereich haben, die sind auch immer sehr viel mehr international aufgestellt und UK ist einfach ein riesen Hub und UK ist halt insofern spannend, dass es gibt schon so ein Resemblance auch in der Regulatorik, dann mit Singapur und so diese former Commonwealth-Clique gibt es dann halt noch. Das heißt, da ist es ein ganz gutes, ja, also eine gute Sandbox, um so ein bisschen rumzuprobieren. Ja, und auf der Gegenseite stehen natürlich schon eine Menge Kosten. Ne? Also wenn du überlegst, dass nach Frankreich kann ich zwei Leute einstellen, gucken, ob die sich tragen und da dann halt ein Team, also wir müssen ein Office, das irgendwie für 20 Leute so halb so teuer ist wie in Berlin für 800 Leute oder so. Das heißt, da gibt es schon einige Investitionen. Ja, hoffen wir mal, dass die gut angelegtes Geld sind.
Ich glaube, das ist eine sehr spannende Frage auch für alle, die zuhören. Amate, du hast ja gesagt, okay, wir konnten es uns leisten, durch die Finanzierung jetzt auch diesen Schritt zu machen. Was für ein Projektbudget oder was für ein Market-Entry-Budget für so einen britischen Markt plant ihr denn ein? Also wie viel Geld muss man erstmal auf der Kante haben, um diesen Schritt zu gehen. Sicherlich ist die regulatorische Seite hier nochmal eine ganz andere als mit einem Standard-Software-Produkt, aber was plant ihr da für einen Betrag ein?
Ja, also bei uns ist es jetzt so, dass wir so ungefähr 1 Million einplanen, die wir halt erstmal investieren. Und dadurch, dass wir auch eine Lizenz beantragen, ist es natürlich etwas größer, weil du einfach viel mehr Headcount hast. Gleichzeitig kannst du halt aus der UK wiederum natürlich auch so ein bisschen subsidize im Sinne von, da kannst du jemanden einstellen, der kann auch in Europa mit dem Support helfen etc. Nochmal wegen diesem Talentpool. Das heißt, nicht alle, die wir dort jetzt einstellen, sind halt nur für die UK. Es gibt einfach Rollen, die wir dann in UK einfacher gefüllt bekommen. Also du kannst schon so mindestens 1 Million rechnen, um halt das ganze Setup da zu haben und so weiter und so fort. Und häufig, wenn du dann irgendwie live gehen willst, du musst auch immer 2-3 Monate mehr planen, wann geht's endlich live und brauchst noch das nächste Approval hier und da. Ich meine, da sind wir halt im Fintech in einem viel größeren, oder müssen wir viel mehr beachten, als halt, wie du sagst, wenn man jetzt Software launcht, da kann man halt, muss man nicht darauf achten, wer von wem jetzt angerufen werden darf und irgendwie regulatorisch, dass es alles sauber ist. Da kannst du ja mit Software einfach reingehen. Ich glaube, auch mit Software musst du in der UK nicht viel mehr Geld einplanen. Ne? Und sobald du außerhalb von London bist, werden die Leute auch wieder günstiger. Ne? Also wir kennen ein paar Leute von uns sitzen in Manchester oder so. Ist jetzt nicht so teuer wie London. Ja.
Ich würde jetzt mal die regulatorische Komponente an die Seite stellen, Malte, weil ich glaube, das ist sehr komplex, sehr umfangreich und dauert lange. Also glaube ich, kaufen wir alle. Nehmen wir an, ihr habt die nach einem gewissen Zeitraum bekommen. Jetzt ist natürlich die spannende Frage, Go-to-Market in so einem neuen Markt. Ja, insbesondere, wenn es da schon 250 Banklizenzen und Geschäftsmodelle, die auf diesen basieren, existieren. Wie waren da eure Gedanken? Wie habt ihr Go-to-Market angedacht für UK?
Ja, man muss sagen, dass ungeachtet, ob es jetzt UK ist oder andere Märkte, wir versuchen immer so ein bisschen so ein Bootstrap-Mindset zu haben. Das heißt, also jeder Markt für uns ist erstmal so eine Art neuer Marketing-Channel in a way. Also das klingt jetzt, dadurch, dass wir jetzt nicht viel Performance-Marketing machen, vielleicht ein bisschen counterintuitive. Aber wir fahren sehr stark auf Account-Based-Marketing. Das heißt also, wir researchen und machen oder sehr viel Research, um zu identifizieren, wer sind denn Kunden mit viel Potenzial. Und mit denen haben wir sehr viele Gespräche vorab geführt. Was sind denn jetzt irgendwie die Sachen, die ihr braucht? Was nervt euch? Haben wir da überhaupt eine Chance? Das heißt also, ich meine, wir haben natürlich den Luxus, wie gesagt, du kannst Leute finden, die irgendwie dir 2 Millionen Umsatz bringen oder sowas. Und die kann man auch schon mal vorher anrufen, um die Entscheidung zu treffen. Wir sind teilweise halt auch auf Messen, wo man die Leute dann in Bulk abfragt. Das heißt, das ist schon sehr viel Analyse. Und dann haben wir nochmal, ja, auch dort stellen wir jetzt vielleicht nur 4, 5, sonst meistens immer 2, 3 Leute ein, um zu gucken, ob die Nachfrage da ist. Das heißt also, wir haben schon viel mit Leuten vorab gesprochen, einfach gesehen, es ist sehr ähnlich. Das heißt, in dem Feld, in dem wir Europa spielen, das ist sehr vergleichbar in UK. Vielleicht sind die Margen ein bisschen niedriger, weil es so viel Anbieter auch gibt. Aber ansonsten konnten wir sehr gut nachvollziehen, dass wir das gleiche Potenzial dort sehen wie hier und hoffentlich die Leute auch schneller dazu bringen, zu wechseln und Aufgaben oder Ausgaben auf uns zu shiften. Genau, also da haben wir mit viel Research.
Da frage ich mal kritisch nach, weil ich stelle mir jetzt gerade vor, ich bin irgendwie großer Kunde in UK, ich habe schon 2, 3 Lösungen, ja, und jetzt kommst du oder ihr kommt zu mir und wollt mit mir sprechen, was ich denn vielleicht noch brauche. Ich könnte mir vorstellen, dass die Gesprächsbereitschaft da erstmal gar nicht so hoch ist, weil kompetitive Landscape, ich habe vielleicht schon, wie gesagt, was in der Tasche. Also wie habt ihr das, das klingt natürlich total logisch, aber ich stell mir das gar nicht so einfach vor, wie du das jetzt sagst. Wie habt ihr die Leute zu diesen Gesprächen bewegt?
Ja, also es gibt, ich sag mal, zwei Gruppen. Das eine ist, man benutzt auch immer seine Investor-Netzwerk, ne? Da kommt man ja schon so ein paar Leute ran, mit denen man sich unterhalten kann. Gleichzeitig, wie gesagt, wir haben ja auch Kunden, die Tochterunternehmen dort haben, die uns dann durchaus gesagt, hey, wann seid ihr endlich da? Okay, du kannst auch mal mit den Lokalen sprechen. Und dann gibt's ein paar große, da haben wir halt teilweise halt wirklich über Messen oder sowas immer Termine gelegt, ah, ihr seid ja sowieso schon da. Bei uns gibt es auch manche Verticals, wo es Messen gibt, die sehr fachlich spezifisch sind. Und dadurch konnten wir relativ viel planen und sehr schnell Sachen rausfinden. Aber ich glaube auch, keine Ahnung, manchmal kann man auch einfach, wenn man denkt, das ist ein relevanter Kunde, gucken, ob man im Notfall da erstmal einen Sales-Mitarbeiter ausquetscht, um zu gucken, was er dazu mitkriegt. Also ich glaube, das ist auch eins unserer Learnings. Also auch wenn du irgendwie bei Banken verkaufst oder so, viele versuchen dann ja immer sagen, wer ist jetzt der Entscheidungsträger und sowas. Red erstmal mit allen Leuten, die du vors Rohr bekommst und frag dich durch, im Notfall an die richtige Person zu haben. Aber das ist alles gut investierte Zeit und Teil des Research. Das heißt, jeder wird, wenn das fürs Business relevant ist, viele Kartenausgaben zu haben, wird selbst der Sales-Mitarbeiter von uns mitbekommen haben. Ja.
Wie sieht eure Standard-Motion per se aus? Also Account-Based im Marketing, verstanden, Mathe? Gibt's danach einfach eine knallharte Sales-Led-Outbound-Motion mit einem klassischen SDR-AI-Modell, die dann sozusagen auf den vor-educated Kontakten im Marketing aufsetzt? Oder wie macht ihr es generell?
Genau, also wir haben erstmal eine Zielliste. Bei uns ist es so, du kriegst dann teilweise einen Brief, kommt drauf an, in welchem Land du gerade sitzt. Ja. Dann wird hinterher telefoniert, LinkedIn, E-Mail, also einfach aus allen Rohren, so viele Touchpoints, wie es irgendwie geht. Wenn du irgendwie dann uns auch schon mal besuchst, dann wirst du natürlich auch getaggt und irgendwie Remarketing gemacht. Dann je nachdem, wir schauen auf, was sind relevante Messen. Das heißt, man hat schon das Gefühl, dass auch teilweise jemand, der dich vielleicht sonst ghostet, wenn du dann aber sagst, hey, du bist ja auf der folgenden Messe, lass uns noch mal kurz einen Kaffee nehmen oder so, dann sagen sie doch ja. Also das merkst du halt schon, dass gerade in der älteren Industrie, wo auch so ein Amex oder irgendwie so ein R-Plus frei verbreitet ist, dann ich bin übrigens in deiner Stadt, lass uns mal treffen. Das funktioniert dann auch bei den ganz großen Leads manchmal, auch wenn man dann nur für den dahin fliegt oder so. Aber das ist, glaube ich, so die Motion und ich glaube so Market-Standard, ne? Also möglichst viele Touchpoints, um die Leute zu erreichen. Und wir haben da den Vorteil, dass wir mittlerweile halt sehr gut sind, darin zu approximieren, wer wie viel ausgibt. Also das ist halt auch, warum sowas wie USA spannend ist, wenn du in Deutschland ungefähr schätzt, hey, jemand macht 100 Umsatz, kannst du vielleicht 1% im Average annehmen, der dann über Karten adressierbar bist. In den USA ist die Zahl einfach 20%. In manchen Branchen wie Marketing ist vielleicht 50% oder so, ne? Und das haben wir ganz gut mittlerweile herausgefunden nach Industrien, nach Märkten. Und damit können wir halt einfach super highly relevant Leute sprechen. Und der Sales-Mitarbeiter, der zahlt sich sehr schnell damit selber dann wieder aus, ne?
Wer ist die Buyer-Persona für euch in den meisten Fällen? Der CFO selbst, Albert, oder?
Es kommt so ein bisschen auf die Company-Größe an, meistens ist CFO oder CEO, ja.
Ja, okay. Und du hattest vorhin schon gesagt, so Partnership-Motion in Deutschland, die Investoren waren erstmal nicht so begeistert, weil es sehr Long-Term-Play ist. Wie denkt ihr das jetzt in UK? Auch sozusagen ein Layer, den ihr direkt von Anfang an sehr klar einplanen und die Investoren sind mittlerweile auch nicht mehr so skeptisch, weil es in Deutschland gut funktioniert?
Ja, genau, also zu 100%. Also wir werden immer versuchen, genau das gleiche Playbook zu benutzen. In manchen Ländern gibt es vielleicht keine Chance irgendwie, also keine Ahnung, wenn man jetzt auf Banken guckt. Ich glaube nicht, dass wir in jedem europäischen Markt irgendwann die Tier-1-Bank haben werden, weil manche auch einfach sagen, okay, wir sind halt ganz klar in der Make-Strategy und wir würden sowas niemals einbauen. Das kann es ja auch sein und dann gibt es immer nur drei Tier-1s und dann war es das auch schon. Gleichzeitig jetzt auch in Märkten wie in UK, wir wissen halt sehr gut, wie wir direkt viel Geld in Anführungszeichen verdienen können. Das heißt also, das machen wir und dann können wir immer uns leisten, in längere Sales-Zyklen zu gehen. Also wären wir nur auf Partner und Banken gegangen, dann wären wir sofort draufgegangen. Dann wird es uns heute einfach nicht mehr geben. Das heißt, und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt. Viele sagen, das klingt immer so toll mit Multiplikatoren. Wenn du nicht gleichzeitig aber, und das ist unsere Erfahrung, halt in der Lage bist, so dein eigenes Glück so ein bisschen zu steuern, dann viel zu großes Risiko, nur darauf zu setzen, dass irgendjemand dich mal irgendwann verkauft.
Ja. Das heißt, blended Kacks gehen, aber wenn du sozusagen Kanal für Kanal dir anguckst, hast du halt schon sehr lange vor Finanzierungszeiten im Partnership-Game und wenn das dann hinten raus nicht funktioniert, wird es halt kritischer.
Ja, und also ich meine, so viel Geld gibt man am Ende auch nicht aus, weil es außer wieder Account-Based Marge ist halt hauptsächlich Payroll, ne, die du damit finanzierst, ja.
Jetzt hast du schon gesagt, okay, wir machen quasi das, was wir jetzt irgendwie an Playbooks auch funktioniert und gut funktioniert in Deutschland. Warte, ich habe vor kurzem gesprochen mit Olli Manolovic und Stefan Bader zum Kollaps von bestimmten klassischen Go-to-Market-Kanälen aufgrund von KI. Interessiert mich natürlich brennend, inwieweit spielt KI bei euch im Go-to-Market, aber vielleicht auch grundsätzlich in der Infrastruktur schon eine Rolle? Was ist vielleicht wirklich Buzz und was wird wirklich real von euch schon daily angewendet? Was ist deine Meinung dazu?
Ja, also ich glaube, bei uns gibt es irgendwie so drei Segmente. Es gibt quasi auf der einen Seite die Sales Motion, wo du es einsetzen kannst. Gleichzeitig gibt es bei uns auch einfach im regulatorischen Bereich, das heißt Onboarding und solche Geschichten, da werden ja auch sehr viele Dokumente gehandelt. Und das Letzte ist dann tatsächlich im Produkt. Ich glaube, es gibt ja immer noch so ein bisschen die Frage, so wer gewinnt jetzt das AI-Game auch immer wieder? Und ich glaube, wir verfolgen so ein bisschen das Thema, am Ende ist AI eine Commodity, die von anderen angeboten wird. Du musst also quasi gucken, ob du besonders viele Daten, besonders viele Kunden hast, auf denen du auch lernen kannst, um dich ein bisschen zu differenzieren. Das heißt also, jetzt nicht mit AI rumzufummeln, in Anführungszeichen, das ist eine irreversible Entscheidung. Du kannst immer im Notfall nochmal jemanden heiraten, aber vorab zu sagen, nee, das wird hier nicht funktionieren, das ist, glaube ich, die Entscheidung, die man nicht treffen sollte. Also auf der Go-to-Market-Seite, da gibt's wie kann ich wissen, wie kann ich die Leute besser schulen, also wirklich auch Demo-Reviews und solche Geschichten, also im Training anwenden. Man merkt halt schon, dass in Deutschland oder allgemein in Europa durch Datenschutz kann man auch nicht so viele Sachen experimentieren. Ich bin gespannt, wie es in den USA läuft. Da ist Datenschutz relativ hinfällig. da kann man sicherlich auch mal den AI-Agent anrufen lassen. Aber man merkt schon, dass am Ende der Touchpoint mit dem echten Menschen durchaus eine große Rolle spielt und auch weiterhin wichtig ist. Kann natürlich sein, dass irgendwann alle nur von AI-Agents bombardiert werden. Aktuell ist es bei uns so, dass wir machen die Leute effizienter, Wissensmanagement, gucken, dass die Texte, das Chasing und sowas alles von Leuten halt rausgenommen wird. Aber man merkt schon, die menschliche Komponente ist am Ende, gerade bei größeren Tickets, sehr wichtig. Im Onboarding, da hat man halt immer noch so ein bisschen die Herausforderung, weil als Fintech, so der Regulator hat ja nicht so ganz gesprochen dazu, ne? Theoretisch, dass das jetzt akzeptiert wird oder nicht akzeptiert. Es gab halt neurale Netzwerke im Kreditrisiko auch schon in den 90ern, das wurde dann wieder abgeschafft, weil einfach gesagt haben, du kannst mir nicht sagen, warum du diesen Kredit angenommen hast oder nicht, deswegen darfst du es nicht. Geh mal wieder zurück zu deinen 10 Variablen. Das ist hier, glaube ich, nochmal spannend. Ich glaube, man kann aber schon auch dort die Leute viel mehr effizienter machen. Da sind wir aber auch noch, in Anführungszeichen, ein bisschen mehr am Anfang, weil du dir da auch gerade nicht so viele Fehler erlauben willst. Ne? Wenn du im Kreditrisiko eine falsche Entscheidung triffst, verlierst du halt einfach Geld. Und hinten im Produkt, das ist so, ich glaube, die Standardsachen, ne? Dass man erstmal die Daten, die jetzt ein Kunde bei dir in Anführungszeichen sammelt, bei Transaktionen und so, da rausgibt. Und ich glaube, am Ende bauen wir da die AI-Features sogar mehr dann für potenzielle Partner als für uns selber, weil wir halt eben so Infrastrukturanbieter sind. Das heißt also, wenn der Bank dann sagt, ich will auch einen AI-Agent in der Ply- und Commerzbank-Plattform, dann bauen wir es dafür, ist aber jetzt für uns als Infrastrukturanbieter. Also ich glaube, wir machen eher Infrastruktur von Karten verfügbar für AI und zum Beispiel Agents, als irgendwie den AI-Agent zu bauen. Also weil es gibt ja auch dann in ChatGPT Interfaces, APIs, wo du dann quasi dem Agenten drauf Zugang, und da sehen wir uns eher als zu sagen, wir sind jetzt irgendwie der Vorreiter, der die Belege besonders toll sortiert oder sowas. Ja.
Würdest du sagen, gerade im Go-to-Market, haben die AI-Funktionalitäten, die er nutzt, schon einen signifikanten Uplift gebracht in Effizienz oder auch vielleicht in Conversions, weil Copy besser ist und die Leute besser trainiert werden? Oder sagst du da, okay, ist auch, ja, hat einen positiven Effekt, aber was not significant?
Also bis jetzt, also da müsste man wahrscheinlich nochmal unseren Experten Leon zu fragen, aber ich glaube, aktuell sind das halt, also wir probieren einfach extrem viele Tools aus und die Qualität ist unfassbar unterschiedlich. Ich glaube, aktuell sind wir noch an dem Punkt, das größte Thema neben den ganzen Tool einzuführen, ist wirklich die Adaption, die Leute davon zu überzeugen. Also es gibt ja Leute, die haben sogar Angst davor, ne? Das darf man halt nicht unterschätzen, sondern in Tools zu haben, wo die Leute selber damit rumspielen können. Ne? Also ich würde sagen, dass es gibt wahrscheinlich bei uns, bei 250 Leute, die, keine Ahnung, wahrscheinlich haben alle mal irgendwie ChatGPT ausgeführt, aber es auch nicht im täglichen Doing benutzen. Und wenn du nicht aktiv drüber nachdenkst, das heißt, du brauchst halt Tools, zum Beispiel Workflows und ähnliches, wo die Leute wirklich sagen, ich mache das jetzt jeden Tag, jetzt kann ich mal hier mit einem Workflow-Tool das wirklich ändern, weil das ist ja erst, wenn es wirklich nutzbar wird. Dass jemand ein PDF ausliest, ich meine, das hat man mit OCR früher auch schon getan. So. Ich glaube, da sind wir als Company, da gibt es bestimmt Leute, die auch schon ein Stück weiter sind, aber noch dieses, wie kriegen wir die Leute dazu, wirklich aktiv drüber nachzudenken, könnte ich das jetzt mit einer AI besser lösen oder mir das Leben einfacher machen, ne? Und nicht von so, ja, keine Ahnung, das Ding nimmt mir jetzt den Job weg, sondern hey, das verändert einfach, wie ich arbeite. Ich glaube, das ist halt die menschliche Komponente bei AI, die HI, die muss man sich auch noch irgendwie versuchen, ja, aus dem Weg zu schaffen, in Anführungszeichen, ja.
Die HI, ja, guter Terminus. Malte, Plein 2030, wo steht hier, wie sieht Plein 2030 aus?
2030, ich glaube, als Company für uns, das haben wir halt auch realisiert, also das ist nicht, wir haben nicht das Modell, wo du einfach doppelt so viel Sales-Mitarbeiter hast und doppelt so viel rausbekommst, sondern es ist schon so, dass du einfach mehr Märkte brauchst. Das heißt, bis 2030, also wir nach UK kommt jetzt USA, und danach müssen wir dann schauen, wo es weitergeht. Aber ich glaube, dann ist halt noch so die Frage, macht man LATAM, macht man APEC als nächstes? Ich glaube, bis dahin sollten wir wirklich einen sehr globalen Footprint haben. Bedeutet nicht, dass wir in all diesen Märkten irgendwie jetzt besonders groß oder sowas sind, aber die wirklich sehr komplizierten Karten-Use-Cases global abbilden können. Das ist so da unsere Ambition. Wir werden auch andere Produkte natürlich, also auch im Fremdwährungsbereich sind wir durchaus aktiv. Das sind Sachen, die wir auch weiter ausbauen, aber wir sind wirklich eine Card oder eine Karten-Company at heart und werden da einfach einen sehr globalen Footprint haben. Was bis dahin die modernste Finanzierungsform ist, ist, ob es ein IPO ist, ob niemand jemals wieder live geht oder beziehungsweise an die Börse geht, weil Secondaries so liquide sind, who knows. Aber ich glaube auch, dass wir, also unsere Ambition klar ist, auch nochmal eine Series C einzusammeln, weil wir halt merken, wir können viele Sachen bauen, wir könnten sie mehr parallel bauen. Also du kannst ja nicht nur in USA und UK arbeiten, du kannst ja jetzt schon irgendwie in Brasilien anfangen, dass wir glauben, dass wir da vielleicht auch nochmal in den nächsten ein, zwei Jahren Series C raisen und dann schauen, wo das weiterhin geht. Aber ganz klar, internationaler Footprint ist für uns ein sehr, ja, einer der größten Skalierungsfaktoren und da werden wir weiter aktiv dran arbeiten.
Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht, Malte. Wir werden das natürlich eng verfolgen. Wir freuen uns auch, dich am Oktober als Speaker dabei zu haben und Partnerschaften wird auch da sehr, sehr stark im Fokus stehen. Vielen, vielen Dank für die Insights und deine heutige Zeit. Heute hat mir richtig, richtig großen Spaß gemacht.
Danke, gleichfalls.
Letzte Frage, bevor wir das Thema hier closen, ist Essen in Berlin. Was ist deine Empfehlung für unsere Artisten? Wo gehst du selber gerne hin? Was kannst du empfehlen von der Burgerbude bis zum Sternerestaurant? Es geht alles.
Okay, ich glaube, also für mich Shiori, ich weiß nicht, ob das ist ja sehr klein, so Omakase, japanisch. Auch wenn ich die Preise mittlerweile irgendwie, seitdem ich es erstmal da war, verdreifacht habe. Aber ich denke, so High-End-Cuisine, aktuell das Beste, was ich so in Berlin esse. Aber ich gehe auch nur einmal alle drei Jahre hin.
Also, wer Malte einmal in drei Jahren da findet und trifft, sagt bitte Bescheid. Das ist wie ein Jackpot im Lotto.
Ich würde auch nur 10 Sitze. Das heißt also, man muss auch immer schauen, dass man einen Platz bekommt. Aber sehr gut. Also, wenn man was feiern möchte. Ne? Also,
wir freuen uns auf jeden Fall, das auszuprobieren. Alle Restaurantempfehlungen gibt es auf artist.net. Das heißt, ihr müsst nie wieder schlecht essen in ganz Deutschland, mittlerweile wahrscheinlich ganz Europa. Ja, einfach auf die Karte gehen. Malte, vielen Dank. Wir sehen uns im Oktober und dir wünsche ich einen erfolgreichen weiteren Arbeitstag. Und ja, bis dahin.
Vielen Dank.
Ciao.
Ja, ihr Lieben, das war's für diese Woche und an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Malte fürs Teilen seiner wertvollen Insights zur Expansion nach UK und zum Aufbau strategisch wichtiger Partnerschaften. Ich freue mich ganz persönlich, dass Malte auch zum Artist Summit am 9.10. sprechen wird, einen Tag bevor er persönlich in die USA zieht. Neben ihm wird es 79 weitere starke SpeakerInnen geben, die ihre Insights teilen zu Go-to-Market, zu Wachstum und wie sie in 2025 KI in der Produktentwicklung, aber insbesondere im Go-to-Market bereits einsetzen. Letzte Chance für euch dabei zu sein. Wir freuen uns auf eine mega Woche und einen richtig, richtig starken Abschluss am 9.10., dem Artist Summit. Kommt vorbei und bis dahin fröhliches Bauen und liebe Grüße, der Julius.